Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte Ihnen jetzt sozusagen aus der Sicht der Chronobiologie das Licht näher bringen. Und das mache ich hier jetzt durch eine Aufnahme eines Sonnenaufganges. Sie sehen, dass da unterschiedliche Farben eine Rolle spielen. Die Farben sind ein bisschen schwach hier. Am Bildschirm schaut es viel schöner aus. Das ist ein leuchtendes Rosarot, das Sie kennen von besonders schönen Sonnenaufgängen. Und im Hintergrund ein Blau, ein Himmelsblau, das eben durch die schon erwähnte Streuung des Himmelslichtes zustande kommt. Und interessanterweise hat genau dieses Himmelsblau die Biologie sozusagen aufgegriffen und hat hier im Auge Rezeptoren gebildet, die dieses blaue Licht als hauptsächlichen Reiz haben. Und das ist ein sogenannter Zeitgeber. Es ist der wichtigste Zeitgeber, den wir haben. Der Begriff stammt von Aschoff. Das war einer der ersten Chronobiologen, die in einem Bunker in Andechs bei München hier diese Aufzeichnungen der menschlichen Aktivität in einem geschlossenen System gemacht haben. In Andechs wurden diese ersten Versuche durchgeführt und Aschoff hat hier Studenten, Medizinstudenten hauptsächlich, er war selbst Mediziner, in diesem Bunker über 3 Wochen, sogar noch länger, bis zu 3 Monaten, wenn sie für große Prüfungen gelernt haben, damals hat man noch für die Pathologie locker, also mehr als 3 Monate gelernt, meistens sogar 9 Monate. Aber diese Prüfungskandidaten sind hier in den Bunker dann eben hineingesperrt, kann man nicht sagen, aber hineingebracht worden und durften dort gratis essen, wohnen und haben sich für die Prüfung vorbereitet. Das Einzige, was sie nicht haben durften, war eine Uhr. Es gab keine Uhr in dem Raum. Essen haben sie auf Knopfdruck bekommen, wann immer sie wollten. Und dann hat man ihre Aktivitätsrhythmen aufgezeichnet. Und da hat sich gezeigt, dass die keinen 24-Stunden-Rhythmus, keinen genau 24-Stunden-Rhythmus hatten, sondern nur ungefähr 24 Stunden, nämlich 24,8 Stunden im Mittel, 9, also fast 25 Stunden. Und man hat das daher als zirkadianen Rhythmus bezeichnet. Und der Begriff ist heute ja sehr geläufig. Damals wurde er ganz neu gefunden, weil man vorher nicht wusste, dass der menschliche Tag ein Abbild des äußeren Tages ist und dass dieser menschliche Tag etwas ist, was im Inneren angelegt ist. Und man hat dann nach der Masterclock gesucht, die all diese Prozesse steuert und ist auf den suprachiasmatischen Nukleus gestoßen, der also über dem Chiasma Opticum liegt und hier, wenn er zerstört ist, zu einer chaotischen Entwicklung des Tagesganges führt. Allerdings hat sich herausgestellt, dass diese Masterclock eigentlich auf vielen Tausenden, Millionen kleinen Uhren basiert, die koordiniert werden. Man hat nämlich entdeckt, dass in jeder Zelle viele solche Uhren schlagen und dass diese Uhren dann von dem suprachiasmatischen Nukleus koordiniert werden. Und der Hauptzeitgeber, der hier diese Uhr steuert, das ist das Licht. Und dieses Licht, das weiß man erst seit kurzer Zeit, ist vor allem im Blaulichtbereich aktiv. Man hat nämlich entdeckt, dass hier in der Netzhaut neben den Zapfen und Stäbchen, die merkwürdigerweise hier auf der verkehrten Seite der Netzhaut vom Licht aus gesehen liegen, dass neben diesen Zapfen und Stäbchen auf der richtigen Seite Ganglienzellen existieren, die ebenfalls lichtempfindlich sind, aber nicht zum optischen Areal des Gehirns projizieren, sondern zu diesem Nucleus suprachiasmaticus. Und diese Lichtzellen sind besonders empfindlich. Hier sieht man fluoreszenzmikroskopisch gefärbte Ganglienzellen, die lichtempfindlich sind. Nicht alle Ganglienzellen sind lichtempfindlich. Und man hat in ihnen einen Farbstoff, einen Sehfarbstoff entdeckt, der nicht rot ist wie das Rhodopsin, sondern schwarz und deswegen den Namen Melanopsin trägt. Und dieses Melanopsin ist wesentlich älter als das Rhodopsin. Rhodopsin schätzt man etwa 500 Millionen Jahre in der Evolution, Melanopsin etwa 3-mal so alt, 1,6 Milliarden Jahre. Schon Blaualgen haben dieses Rhodopsin entwickelt. Und lebende Organismen haben viel früher schon Licht in dieser Form wahrgenommen durch das Melanopsin, als dann hier durch das Rhodopsin in den Zapfen und Stäbchen, wobei man dazu sagen muss, dass interessanterweise in der letzten Zeit hier lichtleitende Strukturen entdeckt worden sind in den darüberliegenden Schichten, sodass das nicht sinnlos ist, dass die Zapfen und Stäbchen hier hinten sind, sondern der Bildwahrnehmung und der Verbesserung der Bildwahrnehmung dient. Und diese Bildwahrnehmung ist ja bei den Ganglienzellen nicht notwendig, deswegen hat der Organismus die Ganglienzellen hier an der Oberfläche der Netzhaut und die Zapfen und Stäbchen in der Tiefe der Netzhaut fixiert. Entdeckt hat man diese Ganglienzellen mehr durch Zufall, als man nämlich festgestellt hat, dass blinde Menschen, die keine Bilder mehr sehen, trotzdem noch ein gewisses Hell-Dunkel-Wahrnehmungsvermögen haben, aber nicht mehr bildgebunden. Und das Zweite war, dass sie vegetative Störungen entwickeln, wenn die Augen aus kosmetischen Gründen entfernt wurden. Da hat man dann die Vermutung gehabt, dass die zirkadiane Steuerung weggefallen ist und die biologischen Rhythmen, die von diesem Zeitgeberlicht, von diesem Zeitgeberlicht gesteuert werden, dann nicht mehr richtig funktionieren. Nun, mit dieser Entdeckung der Chronobiologie haben dann andere Chronobiologen, das war vor allem Hildebrand in Marburg, festgestellt, dass eben nicht nur der Tagesrhythmus, der mit dem Hell-Dunkel-Wechsel gesteuert wird, zu diesen biologischen Rhythmen gehört, sondern eine ganze Fülle weiterer Rhythmen. Und es gibt sozusagen ein rhythmisches System des Menschen, das offensichtlich für die Gesundheit genauso wichtig ist wie unsere Anatomie. Man kann heute von einer Anatomie der Zeit sprechen. Ich möchte Ihnen ganz kurz hier einige Rhythmen nahebringen. Das ist also die langsamen, auf der einen Seite sind es die langsamen Rhythmen, die sogenannten Infradianen, die länger als ein Tag dauern, das wäre der Jahresrhythmus, der durch den Umlauf der Erde um die Sonne zustande kommt. Und dieser Jahresrhythmus, der vor allem in den mittleren Breiten eine große Rolle spielt, hat offensichtlich epigenetisch schon durchaus auf den Menschen auch in diesen mittleren Breiten einen Einfluss genommen und hat dazu geführt, dass Wachstums- und Involutionsprozesse stattfinden, die an diesen Jahresrhythmus gekoppelt sind. Ein kleines Beispiel wäre, wenn Sie also im Herbst so ein bisschen auf die Waage schauen und dann bemerken, dass das Gewicht nicht mehr so ist wie im Sommer, dann hängt es also mit diesem Winterspeck zusammen, der hier als Wärmeschutz eingelagert wird für die kalte Jahreszeit. Und wenn man abnehmen will, dann ist jetzt der Frühling die optimale Jahreszeit. Das ist die beste Zeit, um überflüssige Kilos loszuwerden, weil der Organismus auch hier eher katabolisch als anabol arbeitet. Das ist also dieses Sonnenjahr. Nun, der Erdentag und dieser zirkadiane Rhythmus, der steuert alles im Organismus, was irgendwie an Physiologie vorhanden ist und sogar einen Teil der Anatomie. Wir werden etwas größer am Morgen und etwas kleiner am Abend, 1 bis 2 Zentimeter sind das. Wir haben das bei Studenten auch gemessen und das hängt nicht vom Liegen ab, also auch wenn Sie tagsüber immer wieder niederlegen sich und aufstehen in einem bestimmten Rhythmus, dann können Sie trotzdem feststellen, dass der Quellungszustand dazwischen Wirbelscheiben offensichtlich sich wahrscheinlich hormonell bedingt ändert und daher eine größere Körpergröße am Morgen als am Abend festzustellen ist. Aber natürlich auch Körpertemperatur, Herzfrequenz, Cortisol, was auch immer Sie aus der Physiologie nehmen wollen, zeigt so einen Tagesrhythmus teilweise mit dem Mehrfachen dessen, was dem Grundtonus des jeweiligen Hormons entspricht. Das bedeutet, dass eigentlich man nicht von einer Homöostase reden kann im Organismus, sondern von einer Homöodynamik. Nun, der Mondenzyklus spielt heute nicht mehr so eine Rolle, war aber sicher ursprünglich mit der Reproduktion verbunden. Bei Meereslebewesen können Sie das noch feststellen, dass die praktisch alle mit dem Mondenzyklus ihren Reproduktionszyklus auch haben. Und auch der menschliche Menstruationszyklus ist ja von der Dauer etwa dem Mondzyklus entsprechend. Das waren also diese langsamen Rhythmen, die gewissermaßen eine Art Verbindung zum Kosmos darstellen. Und dann gibt es noch die schnellen Rhythmen, die im Organismus selbst ablaufen. Und am allerschnellsten ist hier das Nervensystem, das also unsere Informationsverarbeitung durchführt und uns bewahrt davor, dass wir von einem Auto überfahren werden oder früher mal vom Löwen erwischt wurden. Dieses Nervensystem braucht dafür sehr viel Energie, hat wenig Speicher, das kann selbst keine Energie produzieren, muss diese Energie von woher bekommen, und die bekommt es aus dem Stoffwechsel. Und dieser Stoffwechsel, Leber, Verdauungsorgane, die liefern die Energie und sind dafür sehr langsam. Die sind nicht in der Lage, schnelle Rhythmen auszuführen, sondern haben ganz langsame Rhythmen, und irgendwie muss die Energie vom Stoffwechsel zum Kreislauf kommen, und da gibt es dann mittlere Rhythmen, und das sind die, die im Herzkreislauf sind, also die bringen dann die Energie vom Stoffwechsel zum Nervensystem und die Information in Form der Hormone und der Vorstufen von Hormonen vom Nervensystem zum Stoffwechsel. Sie sehen also ein ganz ausgeklügeltes System von Rhythmen, das sich unterstützt gegenseitig, das wie Agonisten und Antagonisten im muskulären und skeletalen System wirkt und das auch dafür sorgt, dass wir gesund sind, denn es muss alles zum richtigen Zeitpunkt verfügbar sein. Nun, das Thema ist ja Licht, und daher schauen wir uns noch ganz kurz an, wo Licht hier eine Rolle spielt, ganz klar beim Tag-Nacht-Rhythmus. Da ist Licht der Zeitgeber, der also dafür sorgt, dass wir am Abend müde werden und am Morgen dann wieder aufwachen. Aber auch beim Jahresrhythmus natürlich. Da haben wir viel längere Langtage im Sommer und wir haben Kurztage im Winter. Beim Mond hat das sicher auch noch eine Rolle gespielt. Vollmond ist wesentlich heller als Neumond. Aber auch im Nervensystem reagiert das Nervensystem auf Licht. Über die Augen haben wir eine Lichtempfindlichkeit, die zum Beispiel Sympathikotonie bewirkt. Wenn Sie jemanden belichten, dann ist er sympathikotoner, als wenn der Lichttonus zurückgefahren wird. Herz-Kreislauf-System ist ebenfalls lichtempfindlich. Wir wissen, dass die Herzfrequenz steigt, wenn helles, sehr helles Licht ist. Wir haben sogar Studien gemacht, dass ein Unterschied an der Herzfrequenz ist, ob Sie jetzt ein schneeweißes Papier, das mit optischen Aufhellern sehr stark reflektierend geworden ist, anschauen, oder ein naturfarbenes Papier. Sie haben etwa 3 Herzschläge pro Minute weniger beim naturfarbenen Papier unter gleichen Beleuchtungsverhältnissen. Also das heißt, auch das Herz-Kreislauf-System ist lichtempfindlich und natürlich auch der Stoffwechsel. Sie sehen also, Licht spielt überall eine ganz große Rolle. Man ist sich dessen nur nicht bewusst, dass das Licht so derartig viel Einfluss auf unser Leben hat. Nun, diese Rhythmen, die Sie im Tagesgang, im zirkadianen Rhythmus sehen, die entwickeln sich erst im Laufe der Zeit. Aus einer berühmten Arbeit aus dem Jahr 1953, Gleitmann war der erste Schlafforscher, den es gegeben hat, der sich nur mit Schlaf beschäftigt hat. Und der hatte einen Dissertanten gehabt, den Herrn Engelmann. Die Familie Engelmann hat zu diesem Zeitpunkt ein kleines Kind bekommen. Engelmann hat seine Dissertation geschrieben. Und Gleitmann hat die glorreiche Idee gehabt, die sollen doch einfach das Kind rund um die Uhr beobachten, über 26 Wochen. Frau Engelmann hat sicher mitgeholfen, bin ich mir ganz sicher. Und so wurde über 26 Wochen diese Rhythmik aufgezeichnet. Und Sie sehen am Beginn, in den ersten Lebenswochen, ist hier ziemliches Chaos, was man dann den Eltern auch ansehen kann, wenn man sie tagsüber trifft. Und ab der 16. Woche klickt das dann auf einmal ein. Und wir wissen heute, dass Licht der Faktor ist, der Wechsel von hell und dunkel, der dazu führt, dass Kinder früher oder später in diesen Tagesrhythmus hineinkommen. Was sagen denn die Eltern, wenn das Kind jetzt in diesen Tagesrhythmus hineingekommen ist? Das können Sie sofort, diesen Spruch, den Sie jetzt mir sagen werden, den hören Sie sehr oft, wenn Sie eine junge Familie fragen, wie geht's denn den Kleinen? Was sagen die da? Bitte? Es schläft endlich durch, genau das. Also Sie sehen, eigentlich sind Eltern Spezialisten für Chronobiologie, und zwar deswegen, weil sie mit einer gestörten Chronobiologie zunächst einmal zu tun haben, oder mit einer noch nicht entwickelten, muss man eigentlich korrekt sagen. Und genauso ist eigentlich die Chronobiologie erst dann bedeutend geworden in der Medizin, als die ersten Rhythmusstörungen aufgetreten sind, in der Nacht- und Schichtarbeit, mit dem Jetlag. Da ist man auf einmal aufmerksam geworden, dass es nicht egal ist, wann man schläft und wann man dann am nächsten Tag wieder schläft, sondern dass das etwas mit Gesundheit zu tun hat. Nun, im weiteren Lebensverlauf stabilisiert sich das dann beim 44-Jährigen, sehen Sie hier klare Unterschiede zwischen Tag und Nacht. Das Einzige, was noch ein bisschen stört, das sind die Wochenenden. Da haben Sie also hier einen Jetlag sozusagen, der durch Habituation an langes Schlafen entsteht. Aber im Großen und Ganzen ein klarer Wechsel zwischen Tag und Nacht. Und wenn Sie dann ältere Menschen anschauen, dann sieht man, dass das nicht mehr so ist. Die Leute klagen dann über Schlafstörungen. Aber diese Schlafstörungen, das sind die weißen Flecken hier im Schwarzen der Nacht, die äußern sich auch tagsüber durch erhöhte Müdigkeit. Das heißt, der Organismus reagiert nicht nur in der Nacht, sondern auch am Tag auf diese Schlafstörungen. Und eigentlich müsste eine gute Schlafmedizin 24-Stunden-Messungen machen, weil eine nur 8-stündige Messung ist zu wenig. Vor allem, wenn sie dann noch im Schlaflabor gemacht wird, ist damit eigentlich schon eine Rhythmusstörung zu beobachten, die Sie dann als First-Night-Effekt in der Schlafmedizin auch kennen. Nun, zurück zum Licht. Wir haben das schon in anderer Form gesehen, dieses Bild. Sie sehen also hier einerseits das kontinuierliche Spektrum des Sonnenlichts, das kontinuierliche Spektrum, das auch bei einer 60-Watt-Glühbirne zu beobachten ist, in diesem Fall. Und Sie sehen dieses kammförmige Linienspektrum. Und das ist der Grund, diese schwarzen Bereiche, die Sie hier sehen, das ist der Grund, das haben wir auch bei den Leuchtstoffröhren schon gehabt, dass in einem guten Modegeschäft der Rat gegeben wird, man soll sich das Kleid nochmal im Freien anschauen, wo das kontinuierliche Sonnenlicht vorhanden ist, bevor man es endgültig kauft, weil sonst erlebt man unter Umständen eine unangenehme Überraschung, wenn gerade hier in diesem Bereich irgendwo eine Farbe war, die man in dem Spektrum der Energiesparlampe oder Glühlampe, oder nicht Glühlampe, sondern also Fluoreszenzlampe nicht gesehen hat. Nun, interessanterweise und auch etwas ungünstig für die Energiesparlampen ist die Wellenlänge, die Sie hier sehen, ziemlich genau identisch mit der des zirkadianen Photorezeptors, also dem Melatonin-Absorptionsspektrum. Das heißt, Sie haben eine starke Belichtung dieses zirkadianen Photorezeptors, wenn Sie am Abend eine Energiesparlampe, eine LED oder einen Fernseher aufschalten. Und unsere Omas haben schon gewusst, dass man vor den Schwarz-Weiß-Fernseher eine Bernsteinfolie hängen sollte, weil das ein angenehmeres Licht ist. Und tatsächlich filtert diese Bernsteinfolie gerade diese unangenehmen Komponenten des Lichtes heraus, senken damit leider auch den Wirkungsgrad dieser LEDs. Aber wenn Sie für den Computer bzw. noch mehr für Ihre Augen und Ihr zirkadianes System etwas tun sollen, dann sollten Sie so eine Bernsteinfolie sich besorgen, die gibt es noch immer, habe ich vor kurzem erfahren, oder ein Programm verwenden, das F.lux heißt und kostenlos ist und das den Blauanteil des Bildschirms herunterregelt. Das wird dann ganz gelb, wenn man dieses F.lux am Abend laufen lässt. Nun, unser Organismus ist eben sehr stark davon abhängig, dass die Rhythmen im Organismus zur richtigen Zeit stattfinden, und Sie sehen hier den Melatonin-Rhythmus von Mittag bis über Mitternacht bis Mittag. Sie sehen, ältere Menschen haben hier einen weniger ausgeprägten Melatonin-Rhythmus, jüngere einen höheren, und die anderen Hormone sind darauf abgestimmt. Und hier gibt es also mit dem Wachstumshormon einen Immunologieschub, wo also das Immunsystem besonders am Ende der ersten Slow-Wave-Sleep-Phase, also Tiefschlafphase, aktiv wird, und danach kommt dann das Melatonin, das den radikalen Sauerstoff, den die Makrophagen hier erzeugt haben, wieder wegräumt. Und das Ganze ist genau aufeinander abgestimmt zeitlich, sodass das Melatonin zum richtigen Zeitpunkt kommt, das Wachstumshormon zum richtigen Zeitpunkt und das Cortisol, das das Immunsystem dann wieder beruhigt, auch zum richtigen Zeitpunkt. Ganz wichtig, dieser richtige Zeitpunkt. Nun, welches Licht braucht der Mensch dann eigentlich? Am Tag natürlich das sonnenlichtähnliche Tageslicht, auch Serotoninlicht genannt, weil es die Ausschüttung von Serotonin im Gehirn anregt, natürlich auch Vitamin D produziert. In der Nacht wäre Dunkelheit das Beste, und die Frage ist, gibt es vielleicht doch irgendein Melatoninlicht, das das Melatonin schont? Und da hat man eben entdeckt, das ist jetzt eine Darstellung von Nachmittag, Nacht und Vormittag im sogenannten Chronokardiogramm, wo man die Rhythmen des Herzens spektral analysiert und dann darstellt, dann sehen Sie also hier Nachmittag, da wäre also Sonnenlicht angebracht, in der Nacht hingegen ein gelblich-rötliches Licht, und das ist das Lagerfeuer. Da hat man festgestellt, dass Lagerfeuer besonders schonend mit dem Melatonin umgeht. Da aber die wenigsten Leute in ihren Wohnungen Lagerfeuer machen können, wäre also die Glühbirne zumindest geeignet. Und in der Nacht sollte eigentlich Dunkelheit herrschen, das heißt auch Licht, das von außen reinkommt, eher abgeschirmt werden. Man hat tatsächlich festgestellt, dass das Melatonin mit bläulichem Licht, 460 Nanometer, wesentlich stärker unterdrückt wird bei verschiedenen Versuchspersonen als mit rötlichem Licht, 555 oder gelbem Licht. Ja, guter Schlaf ist durch höhere Ordnung gekennzeichnet. Sie sehen das hier in einer Aufzeichnung der Herzrhythmusflexibilität in der Nacht, wo man also sieht, dass der Schlaf hier eine wesentlich bessere Ordnung in dieser Herzrhythmusflexibilität in der Verteilung von Sympathikus und Vagus zeigt. Und wenn man bei Nacht- und Schichtarbeitern schaut, wenn die tagsüber arbeiten und nachts schlafen, sehen Sie hier so eine Linie, das wird erzeugt durch den Tonus des Vagus. Und wenn Sie denselben Arbeiter untersuchen mit Nachtarbeit und tagsüber Schlaf, dann fehlt diese Linie weitgehend, das heißt, es ist zu wenig Vagusaktivität. Und vor kurzem hat man eben festgestellt, so kurz ist es gar nicht mehr, 2002, dass der Vagus ganz wichtig für die Löschung von Entzündungen ist. Ich kann aus zeitlichen Gründen jetzt nicht mehr da genauer eingehen drauf, aber Sie sehen, dass eben diese Entzündungen hier vom Vagus in einem Vagusentzündungsreflex kontrolliert werden. Der sensorische Vagus ist empfindlich für Tumornekrosefaktor und Interleukin 1, also die Botenstoffe der Entzündung, und der motorische Vagus erzeugt dann Acetylcholin und besänftigt die Makrophagen, die hier im Organismus diese Entzündung verbreiten und behalten. Wir haben dann Licht als Therapie im K-Licht-Projekt der Forschungsförderungsgesellschaft untersucht und haben hier eine Lichttherapieanlage konstruiert, die mit verschiedenen Farbfiltern Licht hier auf einen Kokon ausgestrahlt hat, das von den Patienten bzw. Versuchspersonen eben verwendet wurde als Außenumfeld. Und Sie sehen, dass wir hier Lichtschwingungen erzeugt haben zwischen Blau-Grün, zwischen Grün-Rot und Rot-Blau, mit dem Ziel, vegetatives Schaukeln zu erreichen, weil wir festgestellt haben, dass durch vegetatives Schaukeln Regulationsprozesse im Organismus angeregt werden. Also wenn der Organismus zum vegetativen Schaukeln zwischen Parasympathikus und Sympathikus gebracht wird, dann lernt er wieder seine richtigen Eichwerte sozusagen einzuhalten. Das weiß man vom Blutdruck. Wenn man da Kneipptherapie macht Sympathikotonie und Vagotonie abwechselnd, dann kommt es zu einer Normalisierung des Blutdrucks. Und so haben wir versucht, über Licht hier eine vegetative Normalisierung zu bekommen. Und es hat sich tatsächlich herausgestellt, dass die Herzrate in einem Raum, der also mit Weißlicht bestrahlt wurde, hier durch die Beruhigung des Patienten zu einer Absenkung gekommen ist. Und da war kein Unterschied zum Farblicht, aber dieselben Patienten haben in der Herzrhythmusflexibilität im Farblicht einen starken Anstieg gezeigt, währenddem sie im Weißlicht im Wesentlichen auf ihren Ausgangswerten geblieben sind. Das heißt, man konnte ganz gezielt die vegetative Aktivität durch diese Farblichttherapie anregen. Und wir haben dann festgestellt, dass diese Anregung nur bei älteren Menschen funktioniert hat. Ältere Menschen haben hier, das sieht man in der blauen Gruppe, mit der Weißlichttherapie eine relativ geringe Anregung gezeigt. Mit der Farblichttherapie hingegen ist diese Anregung konstant bei sowohl jungen als auch älteren Menschen zu beobachten gewesen. Und das gab also signifikante Unterschiede dann mit zunehmendem Alter immer stärker. Nun, interessanterweise nimmt der Vagustonus im Laufe des Lebens immer mehr ab. Wir haben in der Kindheit den höchsten Vagustonus, das ist hier gemessen bei jeweils 700 Versuchspersonen und gemittelt über 24 Stunden, da sieht man, dass vor allem in der Nacht Vagustonus vorhanden ist, der dann mit dem 40. Lebensjahr sozusagen ziemlich aufhört und dann kommt die Sympathikotonie. Das ist aber kein Schicksal, man kann durch entsprechende Übungen das weiter erhalten, und die Farblichttherapie wäre so eine eine Methode, um das zu machen. Und hier sieht man dann die neueste Version dieser Farblichtkabine, die jetzt aus Holz ausgeführt ist und wo man hier mit dieser Farblichttherapie ein vegetatives Schaukeln eben durchführen kann. Entschuldigen Sie, dass ich die Zeit ein bisschen überzogen habe. Ich habe aber hoffentlich ein bisschen zeigen können, welche Faszination das Licht in dem zirkadianen Bereich und auch im Bereich der biologischen Rhythmen hat und welche Bedeutung es wahrscheinlich für das Leben hat. Das können wir erst abschätzen, wenn Störungen dieser Rhythmik auftreten, und daher ist heute die Zeit, wo die Chronobiologie eben immer bedeutender wird. Ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.